Wir wollen heute Morgen mit dem zweiten Kapitel beginnen und ich lese von Vers 1 bis 9. Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllet meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Jesus Christus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Wollen wir bis hierher lesen. Wir haben im ersten Kapitel nun gerade am Schluss die Aufforderung vom Herrn bekommen, würdig zu wandeln des Evangeliums, würdig zu wandeln unserer hohen Berufung. Wir sehen, der Apostel Paulus will uns immer wieder weiter ausrichten auf die Person unseres Herrn Jesus hin. Im 9. Vers des 1. Kapitels sagte er, und nun bete ich, dass eure Liebe noch mehr überströme. Und wir sagten ja, der Apostel Paulus hat mit diesem Brief auch eine ganz besondere Zielsetzung. Er möchte haben, dass der Zustand in der Gemeinde in Philippi und das, was er hier an die Philipper schreibt, das gilt ja allen Gemeinden. Weltweit alle Gemeinden haben den Philipperbrief bekommen. Das Wort Gottes ist lebendig. Es ist nicht nur so, dass der Apostel Paulus diesen Brief geschrieben hat, dass die Philipper Bescheid wissen. Die sind ja schon 2000 Jahre tot. Nein, es kommt darauf an, dass wir erkennen, das Wort Gottes ist lebendig und will auch heute zu jedem einzelnen Herzen sprechen und auch hineinwirken in jede Gemeinde. Wir sprechen heute Morgen dann über den zweite Kapitel des Philipperbriefs. Und wir haben gestern ja schon dann gehört, dass es dem Apostel Paulus ein Anliegen war, dass auch in der Gemeinde Einmütigkeit herrscht. Denn das war die Not in Philippi. Da waren die zwei Schwestern, die sich nicht vertragen haben, die zwar gemeinsam zusammenarbeiteten, aber sich gegenseitig nicht mehr verstanden. Und das wirkt sich jetzt negativ auf die ganze Gemeinde aus. Was tut Paulus? Er steht es nicht hin und sagt, also hört mal, ihr beiden Schwestern, so geht das nicht. Er setzt sie nicht herunter. Er klagt sie nicht in der Öffentlichkeit an, er beschämt sie nicht. Sondern er geht ganz zart vor, wie es auch schon bei den Thessalonikern war. Auch dort ging er so zart vor, wie eine Mutter mit ihrem Kindlein umgeht. Das ist das Zeichen des Apostels, das ist das Zeichen der Liebe, wie wir miteinander umgehen. Wobei der gleiche Apostel sagt in Epheser 4, Vers 15, und das ist ein Gedanke, der mich immer wieder neu bewegt, wir sollen die Wahrheit in Liebe festhalten. Das ist das, was wir als Kinder Gottes ganz besonders lernen müssen. Wir neigen entweder oft einmal dazu, alles mit der Liebe zuzudecken. Da werden eben manche Dinge nie geklärt, auch in der Gemeinde nicht, weil man sagt, wir müssen uns untereinander lieben und dann wollen wir lieber die Sache so lassen. Aber das ist keine echte Liebe. Oder wir sagen, wir kämpfen für die Wahrheit. Lieben, das ist heute auch die Not. Viele gläubige Gemeinden sind sich nicht mehr so richtig einig über das große Ziel. Weil sie sagen, wir kämpfen für die Wahrheit. Und wenn diese Gemeinde nicht ganz genau die gleiche Erkenntnis übernommen hat, manchmal über Fragen, die gar nicht so entscheidend wichtig sind, in den Grundfragen sind wir uns ja einig, dann können wir mit euch keine Gemeinschaft haben. Und sie meinen dann, ganz besonders biblisch zu sein, vergessen aber nur eines. Die Wahrheit muss in Liebe festgehalten werden. Sonst führt sie zum Gesetz und zu harten Herzen. Und jetzt macht der Apostel Paulus Folgendes. Er stellt hier in dem zweiten Kapitel einmal 4 rhetorische Fragen. Das heißt, er möchte jetzt die Philipper zum Nachdenken bringen. Und das macht er sehr geschickt. Ich möchte sagen, hier diplomatisch, klug, aber gerade eben die Wahrheit festhaltend in Liebe. Und was fragt er sie? Er sagt im ersten Vers, wenn es nun, und er sagt, das wissen wir doch, dass es so ist, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt. Philipper, eine Frage an euch, sagt er. Gibt es eine Ermunterung in Christus? Ja, selbstverständlich, sagen die Philipper in ihren Herzen. Paulus, was fragst du uns? Wir haben doch diese Ermunterung erfahren durch deinen Dienst. Wir haben doch erfahren durch die Wirkung des Heiligen Geistes, dass es so viel Ermunterung gibt. Von dieser Ermunterung leben wir doch. Also, sagt Paulus, wenn ihr das verstanden habt, dass es eine Ermunterung in eurer Mitte gibt, dann wollen wir uns einmal zur nächsten Frage hinwenden. Gibt es auch bei euch in der Gemeinde einen Trost der Liebe? Ja, sagen die Philipper, wir lieben uns untereinander in der Gemeinde. Und wir haben auch einen Trost in dieser Liebe. Paulus, du weißt doch, wie das bei uns ist. Da ist einer für den anderen da. Und wenn einer traurig ist, dann merken wir das und dann gehen wir auf ihn zu und fragen, können wir dir helfen, können wir dich ermuntern und so weiter. Trost der Liebe, von dem lebt doch die Gemeinde. Seht einmal, wie sie sich untereinander lieben. Das war das Kennzeichen der ersten Gemeinden. Ihr Lieben, die lebten ganz anders wie wir heute. Wir haben nicht mehr diese enge Beziehung zur Gemeinde. Wir haben unseren Familienkreis, wir sind Individualisten geworden. Aber in der damaligen Zeit, da musste man sich schon entscheiden. Gehörte man zu der Gemeinde Jesu, da war man ein Ausgestoßener aus der Welt. Und deshalb, das hat verbunden. Ich erlebe das immer wieder in manchen Kreisen, auch in Aussiedlerkreisen. Wenn sie nach Deutschland kommen, finden sie nicht so den rechten Kontakt mit unserer Kultur und mit unseren Gepflogenheiten, auch in der Gemeinde nicht so ganz leicht. Und deshalb schließen sie sich gerne enger zusammen. Für sie ist die Gemeinde gewissermaßen das Leben. Alles spielt sich fast in der Gemeinde ab. Natürlich zuerst in der Familie, aber dann geht die ganze Familie in die Gemeinde und dort ist ihre Heimat. Wenn man einmal den Terminkalender dieser Geschwister anschaut, erstaunt man, Montag das, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag einmal Gottesdienst, am Sonntag zweimal Gottesdienst und so geht es rundum. Sie leben sehr stark in der Familie, weil sie nach außen hin den Kontakt nur eigentlich in der Arbeitswelt haben. Und so war das verstärkt in der damaligen Zeit. Und das führt dazu, dass die Gemeinde näher zusammenrückt. Lieben, ich habe das erlebt. Ich war ja nun 30 Jahre in der Großstadt Stuttgart. Und da waren wir oft sehr weit auseinander. Wir trafen uns nicht so sehr oft persönlich. Und jetzt bin ich in Herborn-Uckersdorf, in einer kleinen Ortsgemeinde mit nur 1500 Einwohnern und Versammlung hat nur 50 Geschwister. Da trifft man sich beim Einkaufen, da trifft man sich unterwegs. Und ich kann mich noch daran erinnern, als wir in Rumänien waren, da hat einmal ein Bruder gesagt, ach, in Deutschland gefällt's mir zwar ganz gut, aber wenn ich an die Zeit in Rumänien denke, das war doch ganz andere Zeit. Als ich da nach Hause ging, da saßen meine Geschwister zum Teil alle im Garten oder vor dem Haus und da bin ich erstmal bei allen vorbeigegangen, habe mit denen gesprochen, das war so üblich. Und er sagte, ich leide in Stuttgart sehr darunter, dass wir so wenig Kontakt miteinander haben. Der Apostel Paulus fragt, habt ihr Trost der Liebe? Ja, sagen die Geschwister in Philippi, das haben wir. Gott sei Dank. Also, sagt der Apostel Paulus, dann können wir weiterfahren. Gibt es aber auch bei euch noch eine Gemeinschaft des Geistes? Ist eure Versammlung nicht nur gewissermaßen so ein Interessensverein? Oder ist da ein höheres Ziel? Habt ihr das Ziel, Gemeinschaft des Geistes zu sein? Ihr Lieben, Gemeinde ist nicht eine Organisation. Gemeinde ist ein Organismus. Das ist etwas Lebendes. Da kann man nicht einfach kommen und sagen, ich trete in die Gemeinde ein und wenn mir es nicht mehr gefällt, dann trete ich wieder aus. Wenn man Kind Gottes ist, dann gehört man. Bitte?
Hier ist das Licht. Licht.
Ja, was ist ausgemacht? Nee, Moment. Hier, dann ist es.
So, jetzt. Ja. Ah, jetzt haben wir wieder. Danke. Wenn man zur Gemeinde gehört, ist man Glied am Leibe des Christus. Und dass der Leib des Christus ist eine organische Einheit. Und die Bibel zeigt uns deutlich und klar, ich denke an Kolosser 1, er, der Herr Jesus, auch Epheser 1, ist das Haupt des Leibes seiner Gemeinde. Und in diese Gemeinde, da kann man nicht eintreten, sondern da wird man hineingeboren. Und jetzt gehört man dazu. Und das Zeichen, dass man dazugehört, das ist auch die Tatsache, dass wir wissen, wir haben nun den Heiligen Geist bekommen. Wir sind Kinder Gottes geworden. Die Korinther, die konnten das noch nicht so ganz begreifen, die waren ja auch noch jung im Glauben, kamen aus einer totalen heidnischen Welt. Zu denen musste Paulus sagen, wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, welchen ihr habt von Gott. Ihr seid nicht euer selbst. Darum preiset Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste. Lieben, und je mehr Kinder Gottes überzeugt sind, dass sie vom Geiste Gottes geleitet werden und sich auch vom Heiligen Geist erfüllen lassen, Epheser 5, Vers 18, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geiste. Je mehr kommt auch das zum Ausdruck, dass es in unserer Gemeinschaft zu einer geistlichen Gemeinschaft kommt. Natürlich dürfen auch die normalen Beziehungen des alles auch beachtet werden. Aber Lieben, ich weiß nicht, ob es euch so geht. Ich stelle manchmal fest, dass die Gemeinschaft des Geistes die innigere Beziehung ist als die Gemeinschaft des Fleisches und des Blutes. Man hat oft mit seinen eigenen, wenn sie nicht gläubig sind, einfach nicht diese Beziehung wie mit Kindern Gottes, die vom Geiste Gottes geleitet sind. Da spürt man so etwas, wir haben einen gemeinsamen Vater, wir sind deshalb Kinder. Das andere von der natürlichen Beziehung wollen wir ja gar nicht ignorieren. Wir wollen ja versuchen, sie auch hinzulieben, damit sie auch erkennen, wie kostbar es ist, zu dieser großen Gemeinde zu kommen. Paulus fragt sie, seid ihr überzeugt von dieser Gemeinschaft der Liebe, des Geistes? Ja, sagen die Philipper, auch da sind wir überzeugt. Und dann kommt noch das letzte, herzliches Erbarmen und Mitleiden. Gibt's das bei euch, ihr Philipper? Leidet ihr miteinander? Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Wenn ein Glied sich freut, dann freuen sich alle Glieder mit. Ist das bei euch in Philippi auch so? Zum Schluss müssen sie eigentlich ja dann zum Entschluss kommen, jawohl, Paulus, so ist das. Und damit hat er ihre Herzen geöffnet für das, was er ihnen jetzt sagen will. Er will ihnen nämlich jetzt klar machen, erfüllet meine Freude und setzt das in der Praxis um. Habt die Gesinnung, die auch in Jesus Christus war. Lieben, das ist eine sehr einfache Aussage, mit aber einer ungeheuren Tragweite. Ein jeder sei gesinnet, wie Jesus Christus auch war. Und nun einmal das Übertragen auf unseren Zustand in der Gemeinde heute. Wir hätten ein Stückchen Paradies auf Erden schon, wenn das in der Familie und wenn das in der Gemeinde verwirklicht würde von jedem einzelnen der Kinder Gottes. Die Gesinnung des Herrn Jesus. Nicht nur im Kopf natürlich. Lehrmäßig wissen wir das doch. Wir kennen doch den Philipperbrief schon. Ich kenne ihn schon über seit 50 Jahren. Aber was das bedeutet, die Gesinnung des Herrn Jesus in sich haben. Lieben, wenn wir uns so gegenseitig begegnen. Und das will der Apostel Paulus jetzt den Philippern ans Herz legen. Und auch diesen beiden Schwestern, die nun ganz genau hingehört haben. Vielleicht merken sie, aha, jetzt meint er doch auch uns. Vielleicht waren auch noch andere Dinge in Philippi. Und in einer größeren Gemeinde gibt es ja oft einmal so viele tangierende Dinge. Da ist es nicht so ganz einfach. Die Menschen sind oft so unterschiedlich. Die kommen oft auch aus ganz anderen Gegenden. Die kommen oft auch aus anderen Kulturkreisen. Wenn wir daran denken, die Menschen in Asien, die Menschen in Afrika, die Menschen in Südamerika, die sind oft so ganz anders. Wenn man mit ihnen zusammenkommt, merkt man, sie sind Kinder Gottes, aber sind manche Dinge verstehen wir nicht so leicht. Ich war vor 8 Jahren in Japan zur 14-tägigen Missionsreise. Ich musste sagen, wir haben uns mit den Japanern sehr, sehr gut verstanden. Und wir haben gespürt, dass die Japaner zum Beispiel, was die Liebe in der Gemeinde anbelangt, es viel, viel ernster nehmen als hier. Als unsere ersten Geschwister nach Japan gingen und zurückkamen, da haben wir gedacht, die sind nicht mehr nüchtern. Die haben uns vorgeschwärmt von der Liebe der Japaner untereinander, aber auch zu uns. Die haben es nie vergessen, dass die deutschen Gemeinden unseren Missionar Gotthold Beck vor über 50 Jahren nach Japan geschickt haben. Und jetzt gibt es alleine in Tokio über 600 Gläubige. Es gibt in Japan heute schon über 100 Brüderversammlungen. Und diese Versammlungen, die sind aktiv. Die nehmen Kosten auf sich. Ich möchte nur einmal ein Beispiel sagen. Im Allgemeinen sind die Japaner nicht wohlhabender als wir. Ich möchte sagen, dass der Lebensstandard in Deutschland höher ist als in Japan. Die kommen jedes Jahr mit 3 Gruppen à 100 oder 150 Leuten, das heißt zwischen 300 und 450 Geschwistern, kommen die Japaner nach Deutschland. Die sind ganz begeistert von Deutschland. Die Viehbahnschwestern lieben sie über alles. Dort haben sie auf dem Michelsberg ihre Heimat. Und dort lernen wir die Japaner einmal von einer ganz, ganz schönen Seite kennen. Die haben untereinander ein so herzliches Verhältnis. Und auch uns gegenüber. Und als ich jetzt drüben war, konnte ich verstehen, was das bedeutet hat. Ich werde nie vergessen, wie wir vor 8 Jahren in Osaka auf dem Flughafen in einer großen Halle gesungen haben, Gott mit uns, bis wir uns wiedersehen. Wir selber als Deutsche, wir bringen kaum einmal 40 oder 50 Geschwister zusammen, die bereit sind, nach Japan zu fliegen. Die Japaner bringen es fertig, jedes Jahr 400 Geschwister zu mobilisieren, die kommen. Gastfreundschaft, eine Demut untereinander. Nun gebe ich zu, die Mentalität der Japaner und der Asiaten ist eine ganz andere. Wir Deutschen, wir sagen zuerst einmal Selbstbewusstsein. Wir sind ja die Deutschen. Wir sind ja Europäer. Wir haben also eine ganz andere Mentalität. In Japan zuerst einmal immer Demut, Demut. Wenn man in Japan im Zug einen ein bisschen anrempelt, weil der Zug ein bisschen der Kurve macht oder weiter, dann entschuldigt sich nicht der angerempelt wird, sondern der Japaner entschuldigt sich. Er entschuldigt sich, dass ihm das passiert ist. Nur das Gesicht der Japaner nicht verlieren, ihr Lieben. Ein Japaner zornig habe ich in den 14 Tagen nicht erlebt, obwohl wir in Tokio mit der Masse zusammenkamen. Da schimpft keiner, da ist keiner wütend. Das meint man, das sind alles demütige Leute. Und das wird den Kindern von klein auf eingeimpft. Das Schlimmste, was dir passieren kann, das ist das Gesicht verlieren. Das heißt, aus der Rolle zu fallen, böse zu sein, unfreundlich zu sein. Und das ist das Wohltuende. Aber übertragen in der Gemeinde ist das nun eine ganz echte Sache. Und diese Dinge spricht der Apostel Paulus hier an. Er zeigt uns, was diese Gesinnung des Herrn bewirkt, aber er zeigt auch, wo die Gefahren sind. Und diese Gefahren zeigt er uns hier, indem er sagt, einmütig eines Sinnes sollt ihr sein, nichts aus Streitsucht oder eitler Ruhmsucht, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Lieben, das ist das, was in Japan gewissermaßen Nationalausdruck ist, den anderen höher achten als sich selbst. Und bei uns in der Gemeinde muss das auch wieder mehr in den Vordergrund kommen. Den anderen höher achten als sich selbst. Und wenn ich im Umgang untereinander bedenke, dass mein Bruder und meine Schwester mit dem gleichen kostbaren Blute erkauft ist wie ich selbst, dann kann ich das auch. Wisst ihr, wir sind nicht überfordert. Der Geist Gottes erfordert nicht, dass wir anfangen zu heucheln. Wisst ihr, es gibt so Geschwister, die sind so unheimlich freundlich. Ist ja schön. Aber wenn es nicht echt ist, dann hat es keinen Wert. Höflichkeit, Freundlichkeit ist eine gute Sache. Es ist das Öl im Getriebe. Es hindert uns, Streit zu bekommen. Ich sage nichts, seid nett zueinander. Aber Lieben, das genügt nicht, nett einander zu sein, sondern die Bibel sagt, nicht streiten. Sie sagt, keine Parteisucht, kein Eigenruhm, keine Selbstsucht. Und die eigentliche Sünde des Menschen ist nämlich die Selbstsucht. Alle suchen das ihre. Ich bin der Einzige, der auch an mich denkt, so ungefähr. Ihr lieben Leute, die Welt, die ist erbärmlich schlecht. Ein jeder Mensch ein Bösewicht, nur du und ich, wir beide nicht. So, das sind doch diese Redenarten. Man denkt immer zuerst an sich und wer behauptet, dass das stimmt nicht, den möchte ich mal kennenlernen. Wisst ihr, es gibt sehr, sehr wenige, wirklich von Herzen, demütige Menschen. Und ich nehme für mich nicht in Anspruch, ich bin ein bisschen hitzig manchmal. Aber wir wollen es lernen. Und wir wollen es lernen von unserem Herrn. Wisst ihr, unser Herr war das Vorbild in allem. Er war nicht parteiisch, Er hat sich sogar immer zu den Schwachen gehalten. Er war nicht egoistisch. Er hat immer an die anderen gedacht. Und Selbstsucht kannte er nicht, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder, und das bin ich dankbar, dass es heißt, auch auf das andere. Wisst ihr, das Wort Gottes verlangt nicht von uns, was wir nicht könnten. Das Wort Gottes ist ganz nüchtern. Es gibt keine Aufforderung im Worte Gottes, die wir nicht erfüllen könnten. Wir als Eltern überfordern vielleicht manchmal unsere Kinder. Aber das tut Gott nicht. Er verlangt nichts von uns, was wir nicht können. Deshalb bin ich so dankbar, dass es hier heißt, auch. Natürlich sollen wir an uns denken. Und wir sorgen doch auch zuerst für uns. Ja, doch ganz natürlich. Wir sorgen erst für uns und dann für unsere Familien und dann für unsere Gemeinden. Aber wir sollen auch an die anderen denken. Das ist das. Lieben, und so hat die Botschaft des Evangeliums im Grunde genommen ja unsere abendländische Kultur geprägt. Und das ist so eine Sache, die heute gar nicht mehr so richtig zur Kenntnis genommen wird. Wer hat denn in all den Jahrhunderten für die Mühseligen, die Armen und Kranken gesorgt? Es waren doch die christlichen Hilfswerke. Es waren die diakonissischen Stationen. Es waren auch, darf man schon sagen, früher die Mönche und die Nonnen, die es ganz ernst gemeint haben. Vielleicht manchmal auch aus dem Hintergrund eben durch Werke gerecht zu sein, das mag ja auch sein. Aber wer hat denn in den ganzen Jahrhunderten sich im Grunde genommen um die Mühseligen und die Armen gekümmert? Wer hat denn dafür gesorgt, dass die furchtbare Sklaverei aufgehört hat in Europa? Das war doch Lincoln. Aus einem echten christlichen Bedürfnis heraus hat er gesagt, es ist eine Katastrophe, dass man Gottes Geschöpfe, die genauso wertvoll sind wie wir alle, in der Sklaverei hält. Wir können uns ja gar nicht vorstellen, was es bedeutete. Auch eine weitere Seite. Es ist heute irgendwie modern geworden, den Islam uns immer wieder zu präsentieren. In der Schule soll bald Islamunterricht gegeben werden. Ich sage nichts gegen den Islam. Lieben, aber wenn eine Frau so sehr vom Islam schwärmt, dann soll sie einmal hingehen, wo im Islam die üblichen Bräuche sind. Da wird sie merken, dass sie im Islam im Grunde genommen auch heute noch fast wie eine Sklavin gebunden ist. In manchen Kreisen darf sie noch nicht einmal mit den Männern am Tisch sitzen und essen. Der Herr Jesus war der Frau eine Würde gegeben hat, die sie heute hat als gläubige Frau, wie sie nie eine Frau der früheren Zeit gehabt hat. Und zwar nicht die Königin Kleopatra und diese hochaktuellen Personen der Weltgeschichte, die nicht. Aber die einfache Frau hat durch Jesus Christus eine Freiheit bekommen und einen Adel bekommen, weil Jesus Christus die Frau geehrt hat. Und wir sehen ja, in seiner Umgebung waren es viele Frauen, die ihm gedient haben. Maria Magdalena. Was hat die Welt daraus gemacht? Einen schmutzigen Film. Wenn man das hört, was heute den Leuten vorgenommen wird. Dieser Mann, der das Buch geschrieben hat, 46 Millionen Bücher verkauft. Wenn man heute mit den Leuten spricht, dann sagen die, sie sind überhaupt noch nicht im Bilde mit ihrer Bibel. Sie wissen gar nicht, was das war. Jesus Christus hat die Maria Magdalena geheiratet und die haben ein Kind gehabt, die Sarah. Und es gibt eine neue Religion. Diese Sarah hat es in Indien eine neue Religionsgemeinschaft gegründet und wir sind alle Nachkommen Jesu Christi und solche Dinge werden heute erzählt. Und das Volk nimmt das begeistert auf, es kommt im Rundfunk, es kommt in der Zeitung, es wird diskutiert, als wenn wir keine biblische Botschaft mehr hätten. In der Zeit leben wir heute. Katastrophal ist das. Aber wir wollen nicht darüber klagen, aber dort, wo wir können, wollen wir doch ganz klar Zeugnis ausrichten von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Aber Paulus will nun auch uns, ihr Lieben, und deshalb ist es ja so wichtig. Paulus hat diese Worte nicht geschrieben, dass wir zur Kenntnis nehmen. Er hat mit den Philippern ein ernstes Wörtchen gesprochen, sondern er will auch uns das alles vor Augen stellen. Wo ist in unserer Gemeinde Streitsucht, Ehrgeiz, Selbstsucht der Grund, warum es nicht mehr zu einer geistlichen, echten Bewegung kommt?